HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
Inne, mene, mu, und raus bist du.
Diese Seite ist leider nicht verfügbar.
Game over, Spiel gelaufen, wir sind broke, bro. Oh.
So geht es Nutzern zweier YouTube-Kanäle von RT Deutsch, gesperrt wegen wiederholter Verletzungen der Gemeinschaftsrichtlinien.
Alles vorbei, wir sind out, out, out.
Ich bin der Auffassung, dass dies eine höchst politische Entscheidung gegen unser Land ist. Es ist ein Medienkrieg, den Deutschland Russland erklärt hat.
Alles vorbei, wir sind out, out, out.
Yalanın.
Diese Kanäle, in denen es von Lügen, Beleidigungen, Angriffen auf das Persönlichkeitsrecht und Rufmorden wimmelt, müssen reguliert werden.
Desinformation ist deswegen so ein wichtiges Thema, weil wir hier die spannende und vielleicht auch etwas bedrohliche Situation haben, dass das Herzstück einer Demokratie, nämlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, benutzt wird, um eben gerade diese Demokratie zu schwächen.
Alles vorbei, wir sind out, out, out.
Ich denke tatsächlich, dass die ganze Welt im Krieg um Informationen steht. Wenn man sich fragt, wo der dritte Weltkrieg ist, das ist im Informationsbereich. In diesem Zusammenhang sind wir natürlich alle in diesem Krieg.
Und raus bist du.
YouTube sperrt zwei deutschsprachige Kanäle des russischen Senders Russia Today, jetzt kurz RT. Es seien Desinformationen über die Corona-Pandemie verbreitet worden, so die Erklärung. Ist das Zensur, ein Eingriff in die Presse- oder Meinungsfreiheit? Oder notwendige und legitime Regulierung? Diese Frage stellte sich ebenso, als vor der Bundestagswahl Falschinformationen im Netz kursierten und als Facebook kürzlich knapp 150 Kanäle der sogenannten Querdenker sperrte, die auf der Plattform aktiv sind. Und erst recht, seitdem eine ehemalige Facebook-Mitarbeiterin die mangelhafte Bekämpfung von Manipulationsversuchen öffentlich beklagt, heute auch vor dem US-Senat. Die Gedanken sind frei. Müssen sie, wenn sie geäußert werden, trotzdem kontrolliert werden? Und wenn ja, von wem? Von Plattformen? Vom Staat? Diktaturen zeigen, wohin das führen kann. Oder reicht die Kraft der demokratischen Öffentlichkeit, um die Manipulation durch gezielte Desinformationskampagnen zu verhindern? Diesen Fragen gehen wir heute nach unter dem Titel Sperren im Netz, Zensur oder notwendige Regulierung? Ganz aktuell und dringend werden diese Fragen durch die Whistleblowerin Frances Hogan. Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin enthüllt mit internen Dokumenten, wie mangelhaft der Kampf gegen Falschmeldungen und Manipulation bei dem Social-Media-Giganten geführt wird. Paulina Milling berichtet.
Sie ist 37, Harvard-Absolventin und Datenwissenschaftlerin aus Iowa. Und sie nimmt es mit einem der größten Tech-Konzerne der Welt auf. Frances Hogan ist die Facebook-Whistleblowerin. Sie legt interne Unterlagen vor, die belegen sollen, wie viel Facebook über Probleme mit Hassrede, Fake News und Gewaltcontent weiß und wie wenig das Unternehmen offenbar dagegen tut. Obwohl es technisch möglich wäre. Die Lösungen existieren, aber fast alle Lösungen würden kleine Profit- und Wachstumseinbußen zugunsten der Sicherheit unserer Communities, zugunsten unserer demokratischen Werte bedeuten. Es klingt bürokratisch, aber das Problem ist die Unterfinanzierung. Facebook könnte das lösen, wenn es sich dafür entscheiden würde, öffentliche Sicherheit über die Profite zu stellen. Facebook hat Hogan 2019 eingestellt als Teamleiterin in der Abteilung Civic Integrity. Sie habe den Job angenommen, um das Netzwerk gegen Falschinformationen besser zu rüsten. Doch inzwischen sei sie desillusioniert. Offen äußerte sich Frances Hogan zuerst gegenüber der Sendung 60 Minutes des US-amerikanischen Senders CBS. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung sind die ersten Medien, mit denen Hogan in Deutschland spricht und die zahlreiche Unterlagen einsehen konnten. Facebook soll bestens bekannt sein, dass über die Plattform mexikanische Drogenkartelle neue Auftragskiller suchen oder Menschenhändler in einigen Weltgegenden ihre Ware anbieten. Hogan sorgte dafür, dass das öffentlich wird. Ich denke nicht, dass ich etwas Falsches gemacht habe. Ich glaube, das, was ich getan habe, war notwendig, um Leben zu retten. Und ich akzeptiere alle Konsequenzen, die folgen könnten.
I accept any consequences that come from that.
Aus den Unterlagen von Hogan geht unter anderem hervor, dass Facebook etwa 84% des Zeitbudgets für die Löschung und Eindämmung von Desinformation auf dem US-Markt ausgibt. In vielen anderen Ländern würden gefährliche Inhalte kaum verfolgt. Facebook bestreitet diese Zahlen in einer Stellungnahme. Eine interne Analyse beschrieb schon 2018 ein weiteres Problem, die sogenannten Sumers, Menschen, die auf Facebook mehrere Accounts betreiben. Diese seien laut dem Bericht hochaktiv, würden häufig dafür eingesetzt, politische Gegner zu drangsalieren und die Plattform mit Inhalten zu fluten. Die hauseigenen Analysten fordern ein konsequenteres Vorgehen. Auf Anfrage erklärt Facebook, gegen jedes Nutzerkonto vorzugehen, das Schaden auf der Plattform anrichtet. Zwischen April und Juni 2021 seien alleine 1,7 Milliarden Fake-Konten gelöscht worden. Facebook teilt mit:
Heute arbeiten bei uns 40.000 Menschen an der Sicherheit und haben seit 2016 mehr als 13 Milliarden US-Dollar in Teams und Technologien in diesem Bereich investiert. Dazu gehören mehr als 15.000 Inhaltsprüfer, die rund um die Uhr Inhalte in über 50 Sprachen an mehr als 20 Standorten weltweit, darunter auch Standorten in Deutschland, prüfen.
Frances Hogan ist inzwischen nicht mehr bei Facebook tätig. Die internen Unterlagen hat sie bereits dem US-Kongress und der US-Börsenaufsicht SEC zur Verfügung gestellt.
Paulina Milling über den Umgang mit Desinformation, Hass und Hetze bei Facebook. Gerade forderte Frances Hogan vor dem US-Senat mehr Transparenz, öffentliche Einblicke in die Funktionsweise des Online-Netzwerks. Was Falschmeldungen auf Facebook anrichten können, das ist nicht nur durch die Veröffentlichung interner Dokumente durch Sie, durch die ehemalige Mitarbeiterin, aktuell nochmal deutlich geworden, auch durch die weltweite Aufregung, die der stundenlange Ausfall von Facebook, Instagram und WhatsApp in der vergangenen Nacht verursacht hat. Rund 3 Milliarden Nutzer und Nutzerinnen täglich, das ist schon eine Größe. Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, guten Tag.
Guten Tag.
Das, was die ehemalige Produktmanagerin von Facebook jetzt öffentlich gemacht hat, also eben, dass der Kampf gegen Hass und Hetze, aber auch gegen Desinformation und Manipulation nicht ernst gemeint ist auf Seiten von Facebook, da spricht sie eben jetzt noch im US-Senat darüber. 150 gesperrte Querdenkerkonten sind da also ganz offensichtlich doch nur ein Feigenblatt, womit sich eben Facebook in der Vergangenheit gerühmt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ganz interessant, was die Whistleblowerin alles an Dokumenten mitgebracht hat und jetzt Journalisten und dem US-Senat überreicht hat. Denn sie bestätigen alle Vorurteile, dass Facebook schon sehr früh sehr bewusst Geschäftsentscheidungen getroffen hat, die zugunsten des Unternehmens und gegen demokratische Standards und Werte gerichtet waren. Und es ist gut, dass wir diese Diskussion darüber führen.
Das heißt, zu wenig Personal eingesetzt, Kriterien vielleicht zu weich formuliert?
Beides, aber vor allen Dingen der Kern des Problems ist das Geschäftsmodell, dass das ganze Geschäftsmodell darauf ausgerichtet ist, uns Nutzerinnen zu möglichst vielen Interaktionen auf der Plattform zu motivieren, anzuregen, damit man möglichst viele Datenpunkte von uns sammelt, durch jeden Klick, durch jeden Like, den wir dort tätigen, mit dem Ziel, dass man sehr gute Datenprofile über jeden Einzelnen von uns sammeln kann, um uns zielgerichtete Werbung auszusenden, die man halt Kunden als Werbeplätze verkauft. Und das ist der Kern des Problems, weil durch dieses Geschäftsmodell werden dann auch Desinformationen, werden auch wütende Beiträge viel mehr bevorzugt technisch durchgeleitet, weil genau diese Beiträge, und das weiß Facebook sehr genau, zur Interaktion anregen. Und das führt zu einer Verrohung von Debattenkultur, die wir seit einigen Jahren beobachten können.
Also alles, was Klicks bringt, ist recht, weil sonst ist das ja auch ein Interessenskonflikt. Wenn Facebook Konten sperrt, vertreibt das Netzwerk damit natürlich Nutzer, Nutzerinnen und auch deren Community, verkretzt die vielleicht. Das hat man ja jetzt bei dem Ausfall gesehen, dass sich andere gefreut haben, dass eben die Ausweicher kamen. Twitter hat gestern Abend sogar sie extra begrüßt mit Hallo alle. Also das kann schon auch passieren, dass wenn es dann Facebook konsequenter betreibt, dass vielleicht einfach die Menschen, die Nutzer, die Nutzerinnen auf andere Plattformen ausweichen oder vielleicht auch Betreiberplattformen aufbauen, die überhaupt nicht mehr an Kontrolle interessiert sind?
Ja, allerdings sollte uns auch die Geschichte von Facebook zu denken geben. Facebook reagiert immer nur dann, wenn man richtig mit dem Rücken zur Wand steht und irgendwas tun muss. Man kann natürlich auch fragen, warum man hat man einfach zugesehen, wie sich Querdenker in Deutschland 1,5 Jahre lang immer weiter radikalisiert haben, wo schon vor einem Jahr zu gewalttätigen Übergriffen durch diese Radikalisierung, vor allen Dingen auf Facebook, geführt hat, und warum man jetzt erst, wo diese Bewegung eigentlich am Ende ist, sich mutig hinstellt und versucht zu erklären, dass man da was getan hätte, wobei es ziemlich willkürlich erscheint, warum jetzt diese 150 Accounts gelöscht wurden, aber viele weitere Accounts dieser Netzwerke nicht. Also da haben wir zu wenig Transparenz, wir haben zu viel Willkür und vor allen Dingen, wir haben zu wenig rechtsstaatliche Kontrollmöglichkeiten, genau hinzuschauen, was das Unternehmen macht.
Werden denn die Vorwürfe von Frances Hogan, die ja mit Dokumenten unterfüttert sind, was an dieser Praxis von Facebook ändern können? Facebook vielleicht auch gefährlich werden?
Das wäre natürlich schön. Die Geschichte von Facebook zeigt, dass man eigentlich alle Skandale immer wieder überlebt hat, weil man einfach zu mächtig geworden ist und zu viele Menschen auch zu bequem geworden sind und sich kaum vorstellen können, von WhatsApp woanders zum Beispiel hingehen zu können. Andererseits zeigen diese Dokumente auch, und das ist gerade in der Anhörung im US-Senat sichtbar geworden, dass Mark Zuckerberg denselben Senat in der Vergangenheit bei Anhörungen offensichtlich angelogen hat, beispielsweise als Mark Zuckerberg den Politikerinnen erklärte, dass man doch 94% aller sogenannten Hate Speech Inhalte, die gemeldet worden sind, gelöscht hätte. Aber interne Dokumente, die die Whistleblowerin mitgebracht hatte, zeigten, dass man intern von 3-5% ausgeht. Mhm. Da ist ein großer Unterschied dazwischen.
Mhm. Das heißt aber, Herr Beckedahl, wenn man Ihnen so zuhört, dass man nicht wirklich auf die Plattform vertrauen kann, dass sie dann Manipulation verhindern, und in der Konsequenz ist also die Politik gefordert?
Auf jeden Fall. Die Politik hat viel zu lange angeschaut, wie man die Facebook-Seiten für den nächsten Wahlkampf optimieren kann. Man hat zu lange quasi Regulierungssphären geschenkt, und wir müssen dringend Formen der Plattformregulierung finden, wo die Marktmacht dieser Unternehmen gesenkt wird, aber auch wo Regulierungsbehörden und Forschende einen besseren Datenzugang bekommen können, um besser nachvollziehen zu können, was denn dort auf diesen Plattformen wie technisch funktioniert. Aber vor allen Dingen müssen wir ans Geschäftsmodell ran. Das Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus ist eigentlich die Ursuppe allen Übels. Und wenn wir das nicht ändern, dann werden wir diese ganzen Diskussionen und Debatten immer weiter mit uns herschleppen.
Da liegt ja der Digital Services Act in Brüssel auf dem Tisch. Wird der die Kontrolle der sozialen Medien in diesem Winter ordentlich vorantreiben können?
Das ist auf jeden Fall das Gesetzespaket, auf das ich die meiste Hoffnung setze, weil die Europäische Union hat die Möglichkeit, einen globalen Standard zu schaffen. Sie hat die Möglichkeit, einen Gesetzesrahmen vorzugeben, der die Marktmacht einschränkt, der aber auch gleichzeitig rechtsstaatliche, demokratische Regeln schafft, die dann möglicherweise ein globaler Standard werden können. Ich würde mir wünschen, wenn die Politik, und dazu zählt auch unsere Bundesregierung hier, mutig genug vorangeht und sich halt nicht von der Lobbymacht dieser Tech-Unternehmen irgendwie etwas entgegengesetzt zu bekommen.
Also die Politik muss handeln, ist zwar schon spät, aber ist noch möglich, sagt Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Dankeschön, denn Facebook allein vertrauen, das reicht nicht. Sperren im Netz, Zensur oder notwendige Regulierung, der Tag in H2 Kultur. Desinformation und Falschmeldung hießen früher einfach Lügengeschichten. Und wer konnte die besser erzählen als der Baron von Münchhausen? Hinter seinen Geschichten aus dem 18. Jahrhundert soll der adlige Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen stecken, der Baron von Münchhausen wunderbare Reisen andichtete.
Meine erste Reise nach Russland unternahm ich mitten im tiefsten Winter und, weil es am praktischsten ist, zu Pferde. Eines Abends kletterte ich steif und müde von meinem braven Gaul herunter und band ihn, damit er nicht fortliefe, an einer Baumspitze fest, die aus dem Schnee herausschaute. Dann legte ich mich, nicht weit davon, die Pistolen unterm Arm, auf meinen Mantel und nickte ein. Als ich aufwachte, schien die Sonne. Und als ich mich umgeschaut hatte, rieb ich mir erst einmal die Augen. Wisst ihr, wo ich lag? Mitten in einem Dorf und noch dazu auf dem Kirchhof. Außerdem, war mein Pferd verschwunden und ich hatte es doch neben mir angepflockt. Plötzlich hört ich's laut wiehern und zwar hoch über mir. Nanu? Ich blickte hoch und sah das arme Tier am Wetterhahn des Kirchturms hängen. Es wieherte und zappelte und wollte begreiflicherweise wieder herunter. Aber wie um alles in der Welt war's denn auf den Kirchturm hinaufgekommen? Allmählich begriff ich, was geschehen war. Also, das Dorf mitsamt der Kirche war eingeschneit gewesen und was ich im Dunkeln für eine Baumspitze gehalten hatte, war der Wetterhahn der Dorfkirche gewesen. Nachts war dann das Wetter umgeschlagen, es hatte getaut und ich war, während ich schlief, mit dem schmelzenden Schnee Zentimeter um Zentimeter hinabgesunken, bis ich zwischen den Grabsteinen aufwachte. Was war zu tun? Da ich ein guter Schütze bin, nahm ich eine meiner Pistolen, zielte nach dem Halfter, schoss ihn entzwei und kam auf diese Weise zu meinem Pferd, das heilfroh war, als es wieder Boden unter den Hufen hatte. Ich schwang mich in den Sattel und unsere abenteuerliche Reise konnte weitergehen.
Lügengeschichten vom Baron von Münchhausen aus Münchhausens wunderbaren Reisen. Deren Wahrheitsgehalt zu erkennen, war noch etwas leichter als bei den Meldungen von heute im Netz. Letzte Woche ist es passiert. Die Videoplattform YouTube sperrte wegen Falschinformationen zur Corona-Pandemie deutschsprachige Kanäle von RT, früher Russia Today. Gegründet und finanziert ist RT durch den russischen Staat. Und entsprechend harsch fiel die Reaktion der russischen Regierung aus, wie Gesine Dornblüt in der letzten Woche nach der Sperrung berichtete.
Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor hat gedroht, die Google-Tochter YouTube in Russland zu blockieren. Gestern Abend war bekannt geworden, dass die Videoplattform die deutschen Kanäle des russischen Staatsmediums RT gesperrt hat, wegen wiederholter Fehlinformationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. In Russland spricht man von Zensur. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bekräftigt, es gibt Anzeichen dafür, dass grob gegen Gesetze der Russischen Föderation verstoßen wurde. Es geht um Zensur und Behinderung der Informationsfreiheit. Wenn unsere Aufsichtsbehörden das bestätigen, dann kann man nicht ausschließen, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Plattform zur Einhaltung unserer Gesetze zu zwingen. Da darf es keine Toleranz geben. Bereits am späten Abend hatte das russische Außenministerium eine Erklärung zu dem Vorfall veröffentlicht. Darin heißt es, die Schließung der Kanäle von RT Deutsch sei mit offensichtlicher Duldung, wenn nicht sogar auf Drängen der deutschen Seite erfolgt. Von einem Informationskrieg gegen Russland ist die Rede. Es fällt der Vergleich mit dem Unternehmen Barbarossa, dem Überfall der deutschen Wehrmacht 1941 auf die Sowjetunion. Ähnlich äußerte sich die Chefredakteurin von RT, Margarita Simonyan. Dies ist eine harte politische Entscheidung gegen unser Land. Es ist ein Medienkrieg, den Deutschland Russland erklärt hat. In Berlin wies Regierungssprecher Steffen Seibert diese Anschuldigungen zurück.
Wir haben diese Entscheidung von YouTube zur Kenntnis genommen. Und weil es da anderslautende Erzählungen gerade auf russischen Kanälen gibt, will ich ganz glasklar sagen, das ist eine Entscheidung von YouTube. Und die Bundesregierung oder Vertreter der Bundesregierung haben mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Wer das also behauptet, der bastelt sich eine Verschwörungstheorie zurecht.
Das russische Außenministerium hat angekündigt, nun nicht nur gegen YouTube vorzugehen, sondern auch gegen deutsche Medienunternehmen in Russland. Die verantwortlichen Stellen sollten entsprechende Vorschläge ausarbeiten. Bisher konnten ausländische Korrespondenten, anders als viele investigativ tätige russische Kolleginnen und Kollegen, vergleichsweise frei im Land arbeiten. Allerdings verweigerte Russland im August zum ersten Mal seit Jahren einer westlichen Korrespondentin das Visum. Die Mitarbeiterin des Moskauer Büros der britischen BBC, Sarah Rainsford, musste nach 20 Jahren in Russland gehen. Ihr wurde gesagt, sie sei eine Bedrohung für die nationale Sicherheit.
Die deutschsprachigen Kanäle von RT wurden von YouTube gesperrt. Das stieß auf Kritik in Russland, in der letzten Woche Gesine Dornblüt berichtete. Silvia Stöber ist Kollegin bei tagesschau.de und freie Reporterin für den osteuropäischen Raum. Guten Tag, Frau Stöber.
Guten Abend.
Wie ernst zu nehmen sind denn die Androhungen der russischen Regierung gegenüber ausländischen Medien in Russland?
Ich denke, da muss man die ganze Situation in Russland mit einbeziehen. Es gab die Wahl, die Duma-Wahl vor 3 Wochen, die ist nicht ganz so ausgefallen, wie wahrscheinlich gewünscht von der Regierung. Also es gab viele Manipulationsvorwürfe und so weiter. Und die Stimmung bleibt angespannt in Russland. Es wurde auch weiter gegen russische Medien vorgegangen. Und Medien wie die Deutsche Welle, also zum Beispiel das russische Programm der Deutschen Welle oder auch der BBC und so weiter, das sind eben auch in den Augen der russischen Führung Ärgernisse, weil da eben immer noch berichtet wird. Und man kann sich vorstellen, dass es auch da das Ziel gibt, möglicherweise Einschränkungen vorzunehmen, die Arbeit zu erschweren in Russland oder über Russland in Russland zu berichten.
Aber Büros schließen, wie eben gefordert von der RT-Chefredakteurin, das ist wohl eher unwahrscheinlich, oder?
Das wäre ein sehr, sehr weitgehender Schritt. Das ist ja, das hätte dann auf einer diplomatischen Ebene auch ganz andere Folgen. Und das ist ja was bisher noch nicht erfolgt ist. Und das kann man sich eigentlich nur vorstellen, wenn sich die russische Führung gewissermaßen weiter einigeln würde, wenn sie sich immer weiter in ihren Augen sozusagen bedroht sehen würde von außerhalb. Und wenn auch diese Rhetorik noch weiter angeheizt würde, die ja schon sehr massiv ist.
Sprechen wir noch ein bisschen über diesen Kanal. RT tauchte ja immer wieder im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der deutschen Regierung auf. Es gab einen Livestream von den Querdenker-Protesten. Mit welchem Ziel arbeitet denn RT eigentlich in Deutschland oder mit welchem erklärten Ziel und mit dem dahinter vielleicht auch?
Also ganz ursprünglich war RT einfach mal vorgesehen als Auslandssender Russlands und das hat aber auch schon damit zu tun, dass es ja Proteste gab in Nachbarländern Russlands, dann gab es den Krieg 2008, Russland gegen Georgien und so weiter und da sah man sich halt nicht richtig wiedergegeben in der Welt sozusagen und das war da man schon das Ziel aufscheinen, dass es eben darum ging, speziell die russische Sichtweise auch zu präsentieren und dann eben genau Margarita Simonyan, die Chefin, also die Chefredakteurin, hat dann auch damals schon von Medienkrieg gesprochen und hat RT beschrieben als eine Informationswaffe. Und wir als Verteidigungsministerium muss auch RT bereitstehen für den Fall, dass es eine Krise geben wird. Und man sieht das eben in Deutschland. Es geht eben auch darum, oder man kann es herauslesen aus der Berichterstattung, dass es darum geht, Misstrauen zu schüren, dass es dass Maßnahmen in Frage gestellt werden, speziell bei Corona. Und dass Leute, die ohnehin schon Zweifel haben, noch bestärkt werden in ihren Befürchtungen.
Also da sind auch gezielt Falschinformationen verbreitet worden. Der Impfstoff wurde schlecht gemacht. Es wurde davon gesprochen, dass es im Dezember, dass es gar keine zweite Welle gäbe. Also es wurde richtig Falschinformationen gestreut. Da würden Sie auch so weit gehen, dass man davon sprechen kann, so tun das ja manche Beobachter, dass es um die Destabilisierung westlicher Demokratien geht?
Das kann man da herauslesen. Es ist immer so die Frage, wie bezeichnet man das konkret? Ist es Propaganda? Ist es Desinformation? Aber das ist eben schon sehr klug angestellt. Also es gibt immer wieder auch andere Artikel oder es wird auch immer wieder auf wissenschaftliche Erkenntnisse hingewiesen und so weiter, so dass es so ein bisschen schleichend erfolgt und auch immer wieder abstreitbar ist, dass man eben dieses Ziel verfolgt. Und das macht es eben auch nochmal schwerer, das zum einen zu erkennen und dann das auch immer wieder in Frage zu stellen, was da eigentlich genau passiert.
RT.de ist auch im Verfassungsschutzbericht mittlerweile aufgetaucht und das also ist unter Beobachtung. Es ist schon durchaus aufgefallen, aber ganz konzentriert nur auf diesen YouTube-Kanal ist das ganze Geschehen ja nicht. Es gibt einen begleitenden Telegram-Kanal, also dieser Messenger-Dienst, von dem sich RT sogar als Fake-Kanal distanziert. Da werden Verschwörungstheorien verbreitet, da werden sogar Termine für Proteste gegen Corona-Maßnahmen weitergegeben. Es werden deutsche Eliten angegriffen. Das heißt, das reine Verbot oder das Sperren auf YouTube ist auch da wirklich nur so eine Maßnahme an einer Ecke?
Ja, also man muss ja immer wieder betonen, das ist ja eine private Plattform. Das hat ja mit den Staaten erstmal gar nichts zu tun, wie das Russland darstellt. Was interessant ist, dass eben die Videos, die auch auf der Website von RT.de waren, eben nicht mehr abrufbar sind, weil die eben alle bei YouTube hochgeladen worden waren. Das ist schon durchaus sehr, sehr, wirkt sehr großen Einfluss auf die Berichterstattung aus. Und YouTube ist eben nun mal eine der größten Plattformen, eine der wichtigsten Plattformen, um, sagen wir, normale Leute zu erreichen, also ein großes Publikum zu erreichen. Und wenn man jetzt dieses Deep-Platforming betreibt, dann klar, dann gehen sie noch stärker zu Telegram oder zu anderen Plattformen, die eben noch weniger stark unter Beobachtung stehen oder überhaupt gesehen werden.
Oder die vielleicht auch nicht so genau selber hinschauen. Das ist ja eben, was wir bei Facebook auch gehört haben, immer eine Frage, was will die Plattform eigentlich überhaupt wirklich sperren? Ja, also wo sind die Kriterien der einzelnen Plattformen? Jetzt will sich ja auch RT sogar unabhängig davon machen, von diesen Plattformen, in dem es ab Dezember eigentlich als Fernsehsender auf Sendung gehen wollte. Hat diese Sperrung, die jetzt da gerade passiert ist, das Vorhaben erstmal gestoppt?
Das muss man ja wieder auseinanderhalten. YouTube und dann ein richtiges Fernsehprogramm, ein richtiger Fernsehsender, der da angekündigt worden war Anfang des Jahres mit, es wurden Stellen ausgeschrieben, mehr als 200. Dann ging es um die Frage einer Sendelizenz, die ja dann notwendig wäre, wenn man bundesweit ein Programm ausstrahlen wollte. Und die zuständige Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat aber gesagt, da ist gar kein Antrag eingegangen. Und es fängt schon mal damit an, dass man ja den Rundfunkstaatsvertrag hat, der eben eine Staatsferne von Rundfunkanstalten vorschreibt. RT hat dann den Weg genommen nach Luxemburg. Da ist auch ein Satellit stationiert, also eine Firma, die Satelliten betreibt. Da gab es dann aber eben durchaus Gespräche zwischen der deutschen Regierung und Luxemburg, wo man sich dann vereinbart hat, dass das eben eine Geschichte ist, die für Deutschland von Bedeutung ist und dass das eine Entscheidung ist, die in Deutschland gefällt werden soll. Und entsprechend hat Luxemburg auch reagiert. Also die haben gesagt, das ist nicht unsere Entscheidung, das ist ein Programm, das soll in Deutschland ausgestrahlt werden, also soll das auch in Deutschland entschieden werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, also RT plant auf jeden Fall im Dezember auf Sendung zu gehen mit einem Programm, das zum Teil aus Berlin zugeliefert wird und offenbar zum Teil in Moskau dann auch produziert wird. Und das kann dann über Satelliten immer noch ausgestrahlt werden. Es gibt ja auch das englischsprachige Programm, das über Satellit ausgestrahlt wird und auch in Deutschland zu empfangen ist, wenn man die entsprechenden Satellitenprogramme gebucht hat. Also da ist immer noch was möglich, aber es ist natürlich kein richtiger Fernsehsender, der dann auch entsprechend als solcher angesehen würde.
Aber man muss sagen, sie sind auf allen Kanälen unterwegs. Die Macher von RT, RT.de, RT Deutsch, RT Deutschland, Russia Today. Alles dasselbe wird immer wieder umbenannt, finanziert aus Russland. Einschätzungen von Silvia Stöber, Kollegin bei Tagesschau.de und freier Reporterin im osteuropäischen Raum. Vielen, vielen Dank. Sperren im Netz, Zensur oder notwendige Regulierung, der Tag in HR2 Kultur. Vor rund 250 Jahren kursierten die Lügengeschichten noch auf Papier. Sie waren zwar schneller enttarnt als die heutigen, aber von solchem Unterhaltungswert, dass sie trotzdem seit Jahrhunderten weitergetragen werden. So auch die von Baron von Münchhausen und seinen wunderbaren Reisen.
Da es in Russland nicht üblich ist, hoch zu Pferde zu reisen, kaufte ich mir einen kleinen Schlitten, spannte mein Pferd vor und wir trabten guten Muts auf St. Petersburg zu. Irgendwo in Estland oder in Ingermannland, so genau weiß ich's nicht mehr, auf alle Fälle aber in einem endlosen, unheimlichen Wald, wurde mit einem Mal mein Pferd unruhig und raste, wie von wilder Angst gepeitscht, mit mir auf und davon. Ich drehte mich um und erblickte einen riesigen Wolf, der halb verrückt vor Hunger hinter uns herjagte und immer näher und näher kam. Ihm zu entwischen war aussichtslos. Schon war er nur noch 5 Meter hinter uns, da warf ich mich, lang wie ich bin, auf den Boden des Schlittens, ließ die Züge los und der Wolf, der eigentlich mich als Mahlzeit ausersehen hatte, sprang über mich weg und verbiss sich wütend in mein Pferd. Das Hinterteil verschlang er, als wär's nicht mehr als ein Stückchen Wurst, und das arme Tier lief vor Schmerz und Schrecken noch schneller als vorher. Als ich nach einiger Zeit wieder hinblickte, sah ich voller Entsetzen, dass sich der Wolf in das Pferd förmlich hineingefressen hatte. Da setzte ich mich wieder hoch, ergriff die Peitsche und schlug wie besessen auf den Wolf ein. Das behagte ihm gar nicht und er fraß sich noch schneller vorwärts. Ich schlug und schlug und plötzlich fiel das Pferd oder was von ihm noch übrig war aus dem Geschirr und der Wolf steckte darin. Wir flogen nur so durch den Wald und über die Felder und dann galoppierten wir an den ersten Häusern einer großen Stadt vorbei. Das war St. Petersburg. Und die Leute auf den Straßen staunten nicht schlecht, denn einen Wolf, der einen Schlitten zog, hatten sie noch nicht gesehen.
Das erlebte Baron von Münchhausen auf seinen wunderbaren Reisen. Oder auch nicht. Mehr Lügen später. Politiker werden falsch zitiert, Texte oder Audios gefälscht, Bilder oder Sätze aus dem Zusammenhang gerissen, angeblich echte Nacktfotos von Politikerinnen verbreitet, ein Wahlbetrug vorhergesagt. Die Möglichkeiten von Desinformation sind unbegrenzt. Zahlreiche Falschmeldungen wurden auch vor der Bundestagswahl in die digitale Welt gesetzt und anschließend verbreitet, geteilt, richtiggestellt und damit noch weiter verbreitet. Mit welchen Folgen, das hat sich unsere Multimedia-Reporterin Juli Rutsch angeschaut.
Wenn von Desinformationen die Rede ist, denken die meisten an Manipulationen aus dem Ausland. Dann kommen ganz schnell Russland und China ins Spiel. Dabei sind viele Kampagnen hausgemacht, sagt Bundesinnenminister Seehofer.
Alles an Beeinflussungsmaßnahmen, Fake News, Propaganda, Behauptungen, Gerüchte. Da würde ich uns allen empfehlen, auch auf die Bundesrepublik Deutschland zu schauen. Wir vernachlässigen nicht die ausländischen Gefahren, aber es findet auch genug bei uns im Lande statt. Und da kann ich nur appellieren an die gesamte Bevölkerung, damit aufmerksam und aufgeklärt umzugehen.
Wir haben in Deutschland eine Menge medienaktivistischer Projekte, die in den vergangenen Monaten immer wieder systematisch Falschinformationen verbreitet haben. Auch zur Bundestagswahl, sagt Caroline Schwarz. Sie wurde als Expertin für Wahlmanipulation zu einer Anhörung in den Bundestag geladen.
Also zum Beispiel Angriffe auf die Briefwahl, das passiert zum Beispiel aus den Reihen von 1%, die das auch in diesem Jahr als rechtsextreme Organisation nicht zum ersten Mal machen, sondern auch schon zur Wahl 2017 oder zu den Europawahlen 2019 gemacht haben.
Rechtsextremismus ist hier das Stichwort. Laut einer Studie der Hochschule der Medien in Stuttgart kommen fast 90% der falschen Informationen aus dem rechten Lager, 4% aus dem linken und der Rest geht auf das Konto von Verschwörungstheoretikern. Passen die verbreiteten Falschmeldungen in das Weltbild der Nutzer, dann findet im Gehirn ein Prozess statt, der nicht mehr aufzuhalten ist, sagt Nicole Krämer, Sozialpsychologin an der Uni Duisburg-Essen. Die Information wird an bestehende Wissensbestände angedockt und setzt sich dort fest.
Und wir denken, ach ja, das ist auch plausibel, weil es zu dem und dem, was ich schon mal gehört habe, passt. Und wenn man dann ein paar Tage später nachfragt, wie war denn dieser Sachverhalt, wird häufig auch bei Leuten, die motiviert waren, zu glauben, die neue Information ist richtig, nur die alte erinnert.
Besonders betroffen von Falschnachrichten seien ältere Menschen, sagt Fietje Stegers von der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg. Er hat eine aktuelle Umfrage geleitet unter Dutzenden Experten zu Desinformationen in ganz Deutschland. 70% von ihnen sehen vor allem ältere Menschen betroffen. Zum Vergleich Jugendliche und junge Erwachsene nur 40%.
Ältere Menschen, bei denen ist vielleicht dieses Misstrauen nicht gegeben und sie sind auch, ihnen ist vielleicht gar nicht bewusst, wie leicht ein Bild gefälscht werden kann oder wie leicht eine vermeintlich vertrauenswürdig aussehende Quelle eben doch eine ganz andere Quelle sein kann.
Besonders Facebook stand in den vergangenen Jahren in der Kritik, eine bewährte Plattform für die Verbreitung falscher Informationen zu sein. Doch laut Fietje Stegers und seiner Befragung hat nun WhatsApp die Nase vorn.
WhatsApp ist erstmal noch verbreiteter als Facebook und man kann nicht so leicht drauf gucken. Das heißt also, Journalisten, die sich mit dem Thema beschäftigen oder auch Wissenschaftler, können nicht so leicht sehen, was geht dort in diesen geschlossenen Gruppen ab, wer teilt was mit wem. Und entsprechend kann auch Gegenrede nicht so stark stattfinden.
Anders als etwa bei Facebook und YouTube, auf die es in den vergangenen Jahren einen großen öffentlichen Druck gegen Desinformationen gab.
Juli Rutsch über Desinformation vor der Bundestagswahl. Sandro Geigen, Experte für Cybersicherheit, auch an der Berliner Wirtschaftshochschule ESMT, der Europäischen Schule für Management und Technologie. Guten Tag, Herr Geigen.
Guten Tag.
Wo wirken denn diese Desinformationen am stärksten? Videoplattformen, Messenger-Dienste oder Facebook?
Das kann man eigentlich gar nicht so genau sagen. Das wird immer sehr genau auf das Zielpublikum zugeschnitten. Wir hatten zum Beispiel jetzt gerade ein Projekt beobachtet im Irak im Kontext der Wahlen da. Da waren es tatsächlich Radiosender hauptsächlich, die genutzt wurden und YouTube. Also man guckt im Grunde genommen wie eine Marketingagentur auf seine Zielgruppe, die man hat. Die sind oft kleiner, als man denkt und guckt dann, welche Medien die gerne nutzen und versucht dann da reinzugehen. Das kann dann alles Mögliche sein.
Und am besten vielleicht dann noch die Alternative zu wählen, die am wenigsten gut kontrolliert wird. werden kann. Das haben wir eben auch gehört. Die meisten verbreiteten Falschinformationen gegen das Spitzenpersonal im Bundestagswahlkampf betrafen nach einer Recherche von Datenanalysten für die ARD die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Wenn das dann zum Beispiel gerade gerückt wird, zum Beispiel jetzt, was auf Baerbocks Uni-Abschluss da über den gesagt wurde, eben Falschmeldungen, wenn die dann erklärt werden, aufgelöst werden, kann man damit die Falschinformationen wirksam bekämpfen oder werden sie damit noch bestärkt?
Nein, leider, diese Idee der Faktenchecker ist ganz nett, aber die richtet sich oft an das falsche Publikum. Also die zumindest bei den Russen und Chinesen, die ja sehr ausgefuchst mit diesen Methoden umgehen, die haben ganz klar nicht zum Ziel, die große Bevölkerung damit zu erreichen oder zu verunsichern. Da geht es ganz präzise um die sogenannte Fringe. Ja, das sind so 15-18-20% der Bevölkerung, die unzufrieden sind, die ungebildet sind, die sowieso nichts glauben, die Verschwörungstheorien anhängen oder sowas. Also die sowieso eine sehr hohe Affinität haben, alles zu glauben oder glauben zu wollen, was gegen das Establishment geht. Und die werden damit befüttert. Und bei denen haben dann diese Faktenchecker, die dann wiederum aus der gesellschaftlichen Mitte und von den etablierten Medien kommen, genau den gegenteiligen Effekt, weil das dann quasi für die noch die Bestätigung ist, dass ja die unabhängige kleine Webseite so und so jetzt die Wahrheit verbreitet hat. Also da hat man oft eher den Effekt, dass die Fringe tatsächlich über diese Nachrichten erst erfährt, über den Faktenchecker, und dann darüber nochmal nachradikalisiert wird.
Und diese Gruppe von diesen 15-20%, von denen Sie sprechen, wird dann auch wirklich in der Wahlentscheidung beeinflusst durch solche Desinformationen?
Ja, man versucht das. Man versucht zumindest also zum Beispiel ein sehr häufiges Prinzip, was wir treffen, ist das gute alte Teile und Herrsche, dass man einfach versucht, die in eine Richtung zu radikalisieren, die zum Beispiel ein Koalitionsverhältnis unmöglich macht oder die zumindest ein Regieren in bestimmten Regionen sehr schwierig macht, weil dann zu viele komische Parteien mitsprechen und mit im Spiel sind. Also es geht gar nicht so darum, dass man jetzt unbedingt eine ganz bestimmte Partei vorne haben will, sondern einfach nur, dass man es ein bisschen stören und zersplittern will, damit dann nachher viel mehr Beschäftigung mit sich selbst stattfindet und weniger Beschäftigung mit dem, der das eigentlich verursacht hat.
Das kann ja einer demokratischen Gesellschaft nicht recht sein, Herr Geiken, auch gerade so, wie Sie die Folgen beschreiben. Sie beraten unter anderem auch die bundesdeutsche Regierung. Wie kann denn gegen solche Kampagnen politisch vorgegangen werden? Was raten Sie der Politik?
Also mein Rat ist ganz klar, will auf gar keinen Fall Zensur. Das wäre nicht in unserem Sinn und ist auch nicht in unserem System vorgesehen, das sollten wir nicht machen.
Und Sperre ist für Sie Zensur? Also sowas wie YouTube?
Sperre natürlich immer sofort dann, wenn es verfassungsfeindliche Inhalte werden, wenn Menschenrechte verletzt werden, wenn solche Dinge oder Verbrechen angekündigt oder sowas. Da haben wir Mechanismen, die, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ansonsten ist meine Empfehlung immer, das aufzuklären. Ja, also man kann das eigentlich auch sehr gut aufklären. Man kann das Gegenmaßnahmen ergreifen, um rauszufinden, wer das genau ist, was die machen, wie die ihre Netzwerke steuern und so weiter. Und wenn man das komplett rausfindet und transparent macht, dann nimmt man denen die Waffen und dann sind tatsächlich auch solche Menschen aus der Fringe wieder hörig, weil die natürlich nicht gerne manipuliert werden. Also wenn man solche Dinge aufdecken kann, das ist eigentlich die richtige Wahrheit über die Akteure und ihre Methoden, ist da eigentlich immer noch die beste Medizin.
Jetzt haben wir gerade in der Sendung auch, weil es auch die aktuellen Fälle sind, über Facebook gesprochen, über YouTube, über WhatsApp, über Instagram. Brauchen wir nicht eigentlich auch eine eigene deutsche Infrastruktur, IT, aber auch in diesem ganzen Social-Media-Bereich?
Das sucht sich ja der Markt aus, ja. Also das ist ja ein Bereich, den wir jetzt nicht staatlich reguliert haben, sondern der vom Markt gesteuert wird. Und da gibt es ja auch immer wieder deutsche Varianten von irgendwelchen Apps für Chatgeschichten, Jodel zum Beispiel oder StudiVZ damals. Die funktionieren dann manchmal, manchmal nicht, aber das ist natürlich ein sehr heftiger Markteingriff, wenn man jetzt sagt, man möchte hier nur so eine deutsche Chat-App und ob das einen von Unsinn befreit, da bin ich mal sehr skeptisch.
Es könnte aber eine bessere Absicherung vor Cyberattacken geben, wenn es eine deutsche IT-Infrastruktur ist, die dahinter steht?
Das gilt natürlich generell. Also wenn man Herr ist über die Architekturen, man weiß, was da drin ist, man hat auch kann seine eigenen politischen und rechtlichen Interessen vor allen Dingen durchsetzen. Das ist ja immer ein Problem, das wir mit den Silicon Valley-Konzernen auch haben, dass sie das nicht anerkennen. Dann hat man natürlich schon einen deutlich besseren Hebel. Und zum Glück gibt es auch inzwischen deutsche Firmen, die auch an deutscher IT-Infrastruktur arbeiten. Da gibt es Hensoldt Cyber, Genua, Sikusmart zum Beispiel, größere Elektronik-Mittelständler, die jetzt was bauen. Da hoffen wir, dass man da auch ein bisschen was in die Infrastruktur bekommt.
Und da ist der Markt kein Hindernis?
Da ist der Markt kein Hindernis, weil tatsächlich der Bedarf, das sind gleichzeitig Hochsicherheitsprodukte, die die bauen, und der Bedarf zumindest bei Autobauern, Maschinenbauern etc. ist sehr hoch, und dann hofft man, dass man von da aus skalieren kann.
Also in manchen Bereichen kann man mehr deutsche Struktur aufbauen, die dann vielleicht vor dem einen oder anderen schützt. Sandro Geiken, Experte für Cybersicherheit. Vielen, vielen Dank. Sperren im Netz, Zensur oder notwendige Regulierung, der Tag in HR2 Kultur. Und ein letztes Mal wenden wir uns den Falschmeldungen aus dem 18. Jahrhundert zu. Baron von Münchhausen ist weiterhin auf seinen wunderbaren Reisen und erlebt wundersame Dinge.
Wir fuhren also los und kamen bis in die Südsee, ohne dass uns etwas Nennenswertes begegnet wäre, wenn man von ein paar fliegenden Männern und Frauen absieht, die in der Luft Menuett tanzten. Erst am 18. Tage, nachdem wir die Insel Otaheite passiert hatten, begannen die Abenteuer. Und zwar mit einem unheimlichen Orkan, der unser Schiff etwa 1000 Meilen hoch in die Luft hob. Dort oben, über den Wolken, segelten wir dann 6 Wochen und einen Tag bei stetiger Brise dahin, bis wir ein großes Land entdeckten. Es war rund und glänzend und glich einer schimmernden Insel. Wir gingen in einem bequemen Hafen vor Anker und an Land. Tief unter uns sahen wir, mit unseren Fernrohren, die Erdkugel mit ihren Seen, Flüssen, Bergen und Städten, winzig wie Spielzeug. Die Insel, das merkten wir bald, war der Mond. Die Bewohner ritten auf 3-köpfigen Geiern durch die Luft, als seien es Pferde. Außer den Mondriesen traf ich auch Bewohner des Hundssterns. Sie reisen als rührige Kaufleute durchs ganze Weltall, sehen wie große Bullenbeißer aus und haben die Augen links und rechts unter der Nase. Da die Augen lidlos sind, decken die Leute beim Schlafengehen die Augen mit der Zunge zu. Sie haben an jeder Hand nur einen Finger, tragen den Kopf unter dem rechten Arm und lassen ihn, wenn sie auf Reisen oder zur Arbeit gehen, normalerweise zu Hause. Sie können es aber auch umgekehrt machen, den Kopf fortschicken und den Körper daheim lassen. Ich muss zugeben, dass das alles recht seltsam klingen mag, aber es hat trotzdem seine Richtigkeit. Und wer auch nur im geringsten daran zweifelt, braucht nur auf den Mond zu reisen und meine Angaben nachzuprüfen. Dann wird er mir abbitten und bestätigen, dass ich von der Wahrheit so wenig abgewichen bin wie kein anderer Mondreisender. Faustdicke Lügen aufzutischen war mir mein Leben lang verhasst. Ich kann's nicht ändern. So, und nun will ich ein Glas Punsch trinken. In meinem 12-Liter-Glas. Prosit!
Eine letzte Lüge aus dem 18. Jahrhundert von Baron von Münchhausen, enttarnt und nicht gelöscht bis heute. Heutzutage gibt es nicht wirklich ein technisches Problem mit dem Löschen von Konten und Falschmeldungen in der digitalen Welt, so sie nicht schon weltweit geteilt und verbreitet wurden. Wenn unerwünschte Meinungen im Netz verbreitet werden, dann können sie gelöscht oder gleich verhindert werden. Jedenfalls arbeitet die chinesische Regierung daran und verbreitet ganz nebenbei selbst regierungskonforme Falschmeldungen.
In Europa und den USA können wenige etwas mit dem Namen Fort Detrick anfangen. Aber in China glauben viele, dass das Coronavirus aus einem Labor des Militärstützpunkts in der Nähe der US-Hauptstadt Washington stammt. Denn in den chinesischen Staatsmedien und auf Social-Media-Plattformen spielt Fort Detrick seit Monaten eine prominente Rolle. Open the door for Detrick. Selbst in chinesischen Rap-Songs wird die Theorie verbreitet, Covid-19 stamme aus den USA, obwohl es dafür keine konkreten Hinweise gibt. Öffnet die Türen von Fort Detrick, heißt es in diesem Song der nationalistischen Rap-Gruppe CD Rev. Zeigt eure Geheimnisse. Der Song wurde von Chinas Außenamtssprecher Zhao Lijian über Twitter verbreitet. Auch bei Pressekonferenzen setzt er alles daran, von der zentralchinesischen Stadt Wuhan als Ausgangspunkt der Pandemie abzulenken. Die USA interessieren sich nicht für Fakten oder die Wahrheit, sagt er regelmäßig. Ziel der USA sei es, andere zu stigmatisieren und sie für die Pandemie verantwortlich zu machen. Für die chinesische Medienstrategie spielen Twitter und Facebook eine wichtige Rolle. Vor allem Englisch, aber auch deutschsprachige Propaganda wird über diese Plattformen verbreitet, die in China selbst seit Jahren gesperrt sind. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe China seine Aktivitäten bei Twitter deutlich erhöht, sagt Jessica Brand vom Think Tank German Marshall Fund in Washington. Neben der Verbreitung von Verschwörungserzählungen wie über Fort Detrick gehe es auch darum, Zweifel zu sehen, etwa an westlichen Impfstoffen. Es geht dabei oft nicht um Fake News, um Falschinformationen, sondern um irreführende Informationen ohne Kontext. Das macht den Umgang damit oft noch schwieriger. Twitter selbst versieht chinesische Diplomaten-Tweets seit letztem Jahr mit einem Hinweis, dass es sich um Regierungsaccounts handelt. Auch die Konten chinesischer Staatsmedien werden gekennzeichnet. Dennoch erreichen Chinas Außenamtssprecher und chinesische Staatsmedien bei Twitter weltweit über 30 Millionen Menschen. Wie viele echte Nutzer darunter sind oder ob es sich zumindest teilweise um Bots handelt, ist unklar. Besonders krass ist Chinas Desinformationskampagne, wenn es um die Uiguren-Region Xinjiang geht. Dort werden der Staatsführung schwerste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Aber in den Staatsmedien werden regelmäßig Bilder von glücklichen Uiguren verbreitet und Berichte über Zwangsarbeit und Internierungs- und Umerziehungslager als westliche Lügen abgetan.
It's totally normal here. People are nice, doing their job, living their life.
Gerne beruft sich Peking dabei auf zweifelhafte ausländische YouTube-Influencer, die offenbar auf Einladung Pekings durch Xinjiang reisen, aber nur ausgewählte Orte zu sehen bekommen. In China habe man für diese Strategie sogar einen eigenen Begriff, sagt Björn Alpermann von der Universität Würzburg.
Das nennt man Lippenausleihen, um zu sprechen. Das heißt, man nimmt sich wirklich einen nach Möglichkeit ausländisch aussehenden Experten, in Anführungszeichen, und die werden dann eingesetzt, um sich eben kritisch mit der westlichen Berichterstattung zu China und zu Xinjiang auseinanderzusetzen und die zu dekonstruieren und damit eben die Kritik an Chinas Xinjiang-Politik zu delegitimieren.
Chinas Medienbotschaften werden gezielt eingesetzt, sagen Experten. Sie verfingen vor allem bei Menschen, die ein tiefes Misstrauen gegen die USA hegten und anfällig seien für Verschwörungserzählungen. Derweil lehnt China unabhängige Untersuchungen über die Lage der Uiguren oder zum Ursprung des Coronavirus weiter ab.
Es geht also. In China werden von der Parteilinie abweichende Meinungen kontrolliert. Auch die Social-Media-Kanäle. Der Staat will die Deutungshoheit behalten, wie Ruth Kirchner berichtete. Peter Schaar, ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter und jetzt Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Desinformationen verbannen, Verbreitern den Hahn zudrehen. Diese Forderung ist ja bei uns auch schnell auf dem Tisch, wenn Falschinformationen zum Beispiel zur Corona-Pandemie, zu Impfungen oder manipulative Falschinformationen vor einer Wahl verbreitet werden. Auch wenn das, was wir gehört haben, ein bisschen zweifelhaft ist, was die chinesische Regierung da tut, können wir trotzdem technisch lernen von China?
Ob man technisch lernen kann, das ist die eine Frage. Aber was mich erstmal sehr viel mehr interessiert ist, wollen wir das wirklich? Wollen wir diesen Weg folgen oder wollen wir einen eigenen Weg weiterhin gehen? Und ich bin da ganz entschieden für diese zweite Variante. Wir leben ja in einer Demokratie und da ist das halt mit dem Blockieren von Informationen so eine Sache. Und unser Grundgesetz hat ja den Artikel 5, der eine Meinungs- und Informationsfreiheit garantiert. Und bei uns ist es ja sogar erlaubt, völlig den Unfug zu erzählen, sogar zu lügen ist grundsätzlich nicht verboten. Also insofern ist das mit dem Verbieten und Blockieren von Fake News so eine Sache. Aber klar, dort, wo gegen Gesetze verstoßen wird, wo manipuliert wird, wo Menschen falsche Zitate in den Mund gelegt werden, wo systematisch Kampagnen gefahren werden, wie das bei RT Deutsch der Fall war, gegen bestimmte Ansätze der Corona-Bekämpfung, da muss man natürlich dann fragen, ist das noch gedeckt von der Meinungsfreiheit? Und da habe ich schon meine Zweifel. Und insofern würde ich jetzt die Maßnahme, die da von Google im Zusammenhang mit YouTube getroffen wurde, würde ich die jetzt nicht einfach pauschal verurteilen.
Also in einem Fall oder in manchen Fällen kann es schon mal zu Sperrungen kommen. Experten und Expertinnen sind ja gerade wieder zur Desinformation befragt worden von der Vodafone-Stiftung und die sehen in Falschinformationen eine der größten Gefahren für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur Radikalisierung Einzelner. Das heißt, es ist schon eine Einigkeit da, dass was getan werden muss. Wir als Nutzer und Nutzerinnen sind offensichtlich nicht kompetent genug, um einzuschätzen, was uns da geboten wird, um die Spreu vom Weizen zu unterscheiden?
Also es gibt ja da durchaus unterschiedliche Grade der und unterschiedliche Maßnahmen, wie man dagegen vorgehen kann. Also der eine Punkt, und der ist für mich ganz weit vorne, ist das Aufdecken von solchen Machenschaften. Aufzuklären, wer steckt hinter welchen Informationskanälen, was bezwecken diese Urheber, welche Informationen werden systematisch gestreut, um demokratische Prozesse zu kompromittieren, zum Beispiel Wahlen zu manipulieren, wie das geschehen ist bei der Brexit-Abstimmung, die dann ja zum Austritt Großbritanniens geführt hat, oder bei den vorletzten Präsidentschaftswahlen, wo Donald Trump das massiv genutzt hat, um seine Wählerschaft zu mobilisieren und die Wählerschaft der Demokraten zu demobilisieren. Also Aufdeckung ist das Erste. Das Zweite ist, ganz wichtig, Aufklärung. Und da sind Sie als öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland, glaube ich, die beste Quelle. Ein Qualitätsjournalismus, sowohl bei Print als auch im Rundfunk und in anderen Medien, auch im Internet, ist ungeheuer wichtig, um solchen Kampagnen etwas entgegenzusetzen. Ja, und dann kommt man zu den harten Maßnahmen. Das ist halt die Sperre. Eine Sperre ist dort erlaubt und dort auch geboten, wo Gesetze verletzt werden, wo es systematische Kampagnen geht. Und da nur mal in so einem Nebenaspekt. Eine Regierung kann sich nicht auf die Meinungsfreiheit berufen. Das gilt nicht nur für eine deutsche Behörde, sondern es gilt natürlich auch für ausländische Behörden, die in Deutschland aktiv sind. Ne? Und das Letzte wäre dann Zensur. Und das sollten wir, davon sollten wir dann die Finger lassen.
Also aufdecken, aufklären, sperren gegebenenfalls. Wir haben aber in der Sendung auch gehört, dass das mit dem Sperren und den Kriterien der privat betriebenen Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, offensichtlich nicht so gut funktioniert, weil es da Interessenskonflikte gibt. Man will die Nutzer und Nutzerinnen nicht vergraulen. Also, wir haben es auch in einem anderen Gespräch heute schon gehört beim Herrn Beckedahl, die Politik ist da durchaus gefordert. Aber natürlich ist die Frage, wir wollen nicht das haben, wie Sie es gerade auch kritisiert haben, wie es in China läuft. Also geht doch nicht darum, dass eine Regierung dann eingreift und sagt, das ist uns genehm und das ist uns nicht genehm. Wo ist da der Mittelweg?
Also auf keinen Fall ist es die Regierung, die hier das Heft in der Hand haben sollte, sondern wenn, dann müssen es unabhängige Institutionen sein. Bei uns sind das ja dann eben auch Gerichte oder Medienaufsichtsbehörden. Aber in erster Linie geht es sicherlich darum, dass auch die Prozesse in diesem Unternehmen transparenter gestaltet werden. Und das bedeutet, dass die Kriterien, die dort angelegt werden, an Sperrungsmaßnahmen, dass die offengelegt werden und auch, dass gesagt wird, welche Fakten haben letztlich dazu geführt, dass so eine Entscheidung getroffen wurde? Und noch besser wäre es natürlich, wenn nicht die Unternehmen das selbst machen würden, sondern wenn dort auch im Rahmen einer Selbstkontrolle wie beim Deutschen Presserat, aber das kann man ja auch durchaus auf internationaler Ebene so organisieren, halt unabhängige Gremien geschaffen werden, die diese Kriterien festsetzen und die deren Einhaltung durch die Unternehmen dann auch überwachen. Das wären so eine Art Code of Conduct, die man auf diese Art und Weise dann umsetzen könnte.
Das ist ein interessanter Vorschlag, ein unabhängiges Expertengremium, was transparente Kriterien, ich sag mal, auf eine Art und Weise verwaltet, wo sich dann eben Unternehmen auch dran anschließen können. Dann ist es nicht die Regierung und es ist nicht Zensur und es ist nicht den privaten Plattformen überlassen. Ein Vorschlag von Peter Schaar, ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter, jetzt bei der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Herzlichen Dank. Das war der Tag für heute über Desinformation im Netz, die Konsequenzen und die Möglichkeiten der Begrenzung. Facebook läuft nach stundenlangem Ausfall wieder, also auch die Maschinerie der Desinformation, vielleicht aber auch nach den neuen Informationen durch die Whistleblowerin nicht mehr unbegrenzt und ungebremst. Solange heißt es weiter, Hirn einschalten. Das hilft bekanntermaßen ja sowieso, egal im Netz oder wo man sonst unterwegs ist. Nachhören können Sie uns gerne mit eingeschaltetem Hirn, wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek. Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.